Das ist schön.
Das ist wirklich schön.
Hallo Mikro. Ah,
sind wir schon live?
Wir sind live.
Sag doch was.
Skolachin.
Prost. Wir haben hier schon wieder eine Menge Spaß. Ich habe echt gute Laune.
Das sollten wir feiern. Das kommt ja jetzt nicht so oft vor.
Ist so. Nein, also wir sind hier schon wieder, zwischendrin und so, wenn man sich mal über den Weg läuft, ne, tauschen wir uns hier gerade mal so ein bisschen aus, so was war so in den letzten Wochen, was waren so Dinge, die uns genervt haben, und dann kommst du aber aus diesem Generven wieder irgendwie in so ein Lustiges rein und schon sind wir in so einem tiefen Joke drin, und währenddessen drückt der Mario auf Aufnahme, weil er sagt, jetzt geht's aber auch los. Also, herzlich willkommen zu den Business Buletten. Ich bin der Basti.
Und ich bin wenig Pflaume. Nee, warte mal. Himbeerpflaume, wenig Zucker, viel Geschmack steht hier auf meiner Bionade. Ist das Werbung schon? Mach ich mich verdächtig der Produktplatzierung?
Völlig egal. Aber jeder, der uns hört und kennt und vielleicht einfach nicht liebt, weiß, in dem Moment, wo du sprichst,
Kannst du auch kurz mal was anderes machen.
Ah.
So wie den Sender wechseln oder so.
Kannst mal kurz weghören.
Weiß
nicht. Kurz mal aushalten, und danach wird es auch einfach wieder gut.
Ohrstöpsel reinmachen.
Also. Ganz genau.
Das meinen sie immer, wenn sie sagen, auch mal abschalten. Ich glaube, das ist der Moment, wenn ich dran bin, dann darfst du gerne mal abschalten. Man soll ja mal abschalten.
Ja, witzigerweise, du hattest ja, weil ich keine Zeit hatte, hattest du ja ein paar Folgen gemacht ohne mich.
Ja,
logischerweise.
Ich hatte Redezeit.
Hörerzahl null.
Ach, leck
mich. Mario, was war da los?
Leck mich doch. Naja, weil sie nicht online gegangen ist vielleicht. Also die Chancen stehen ganz gut, dass wenn du jetzt das hier hörst, dass du vorher auch die Einzelfolgen oder die Folgen mit Gästen gehört hast. Also hör auf zu quatschen.
Nein. Sehr schön. Sehr schön. Ihr seht, also wir sind irgendwie, wir haben übrigens Freitagabend, haben die Woche geschafft, um euch mal so ein bisschen abzuholen. Ne?
5:30 Uhr Freitagabends, wir sind die Einzigen auf dem ganzen Gelände, die hier noch arbeiten.
Ja, seit 3 Stunden.
Ja,
ist so. Übrigens.
Ist so.
Ungelogen.
Eigentlich, nee, was heißt seit 3 Stunden? Wir haben 9 angefangen heute.
Wir sind die Einzigen seit 3 Stunden hier.
Ja, aber wir arbeiten heute seit 8,5 Stunden und sind noch lange nicht fertig.
Wir haben 9 heute angefangen tatsächlich.
Ja.
Also ungelogen, auch scharf.
Wir haben richtig Gas gegeben.
Ich habe Muskelkater vor dem Herren.
Komm, wir können das kurz erzählen. Irgendwie passt es ja doch zum Thema.
Ja.
Was ist das Thema heute? Wollen wir das kurz sagen?
Genau, komm, lass mal erstmal das. Also Thema heute ist, wir reden heute so ein bisschen darüber, nicht so ein bisschen, wir reden heute darüber, wie der Mario an seinem ersten Kurzfilm arbeitet. Da gehört ein bisschen was dazu, und vorher war's auch so, ja, du machst halt wieder ein Video, wie sonst auch. Nee, ich habe mich da mal durchbriefen lassen. Mega spannend. Plus auch, du willst, glaube ich, auch nochmal so ein Side-Up machen in die Filmemacher-Szene. Korrigier mich, wenn ich da irgendwie
die Fakten ist genau das, was gerade passiert, ja.
Da will er auch nochmal so einen Side-Step rüber machen. Das heißt, ich werde heute den Part übernehmen, des Ruhigen, also wie immer. Und Mario wird ganz viel berichten. Ich werde so ein bisschen versuchen, mal zu moderieren, wenn es notwendig ist, oder vielleicht die Fragen stellen, die euch auch brennen, wie mich auch. Und wenn ich einfach keine Fragen stelle, interessiert es mich auch nicht. So, aber Spaß beiseite. Zu heute.
Das ist nicht schlimm.
Ich habe Muskelkater. Ja, damit muss ich nochmal loswerden. Übrigens, wir haben heute 9 angefangen damit.
Ja.
Und ich habe vorhin schon zu Mario gesagt, Alter, mir tut alles weh. Wir haben die Seiten gewechselt. Wenn man das
heute
sagen darf.
Das ist sehr gut. Ja, geile Metapher. Ja. Genau so ist es. Wir haben wirklich gedreht. Was hast du gemacht, Basti? Was hast du heute gemacht?
Ich war heute Regisseur übrigens und Kameramann zugleich.
Dabei fällt was auf, das bringt uns gleich direkt ins Thema. Das ist gut. Ich frage dich gleich noch was.
Okay. Weil wir haben für Mario ein bisschen Videocontent aufgenommen, und ich habe beschlossen, ich will mal ein bisschen anderen Videocontent von Mario haben, ein bisschen was Bewegteres, ein bisschen was mit Dynamik, ein bisschen mal irgendwie, ein bisschen länger und mal so ein bisschen, ich will mal was anderes ausprobieren. Da sagt der Mario, du Klon, und wie soll ich das machen?
Ja.
Wo ich gesagt habe, ist mir doch egal.
Also es ging tatsächlich darum, dass ich mal ein bisschen bewegt im Bild unterwegs bin.
Ja. Und Kulissenwechsel und überhaupt.
Und deswegen die Frage, wie soll ich das machen? Soll ich mich bewegen mit einer schweren Kamera?
Mit einer statischen Kamera.
Mein Arm ist ja gar nicht so lang, so dass ich das, also geht gar nicht.
Genau, und dann habe ich gesagt, das ist mir scheißegal. Das war übrigens die falsche Antwort, weil Mario sagte, super, wenn dir das scheißegal ist, dann bist du der Kameramann. Ja, wow.
Ich fand das eine grandiose spannend. Idee, immer noch.
Also ich fand sie auch grandios, mega spannend. Für mich ist es immer, wenn der Mario mich so begleitet und wenn der Mario so Filme macht oder Videos macht und so weiter.
Videos macht. Jetzt müssen wir schon aufpassen, weil das der Kern dieser Folge wird. Wenn ich Videos mache.
Wenn er mit seiner Kamera unterwegs ist.
Oh, noch besser. Das kannst du sagen.
Sieht das für mich aus wie eine Leichtigkeit. Ne? Der läuft da so damit rum und hält man links ein bisschen rechts. Ey, ich kann euch verraten, vergesst es. Vergesst es. Also ich habe die Kamera ja hin und wieder mal in der Hand gehabt zum ins Auto tragen. Aber da trägst du so eine Kamera ins Auto und das fällt auch gar nicht groß weit auf, weil du trägst ein Ding von A nach B. Heute früh ging es dann darum, ich musste die Kamera ja so tragen, wie man sie richtig trägt, um eine gewisse Augenhöhe zu erreichen. Also du kannst die Kamera ja nicht irgendwie auf einer bequemen Höhe tragen, sondern du musst sie ja schon irgendwie in einem Bereich tragen, wo du ein, zwei Muskeln mehr anspannen musst. Übrigens deswegen der Muskelkater. Plus, dass ich dann die Frage mal ganz kurz gestellt habe, Alter, was wiegt denn diese Kamera, bitteschön? Mario, was wiegt die Kamera?
Also man muss sich, glaube ich, vorstellen, es ist kein Handy, sondern es ist eine schwere...
Das ist eine Kamera.
Für die Nerds, ja, es ist eine Panasonic Lumix S1H. Für mich in meinen, mit einem Sigma-Objektiv, also einem schweren Objektiv dran. Die Kamera selbst wiegt, glaube ich, 3 Kilo, glaube ich. Dann ist noch ein Mikro drauf und das ganze Ding hängt auf einem großen Gimbal. Auch wer das wissen will, auf einem Ronin S, also der ersten Generation DJI-Gimbal, die es so gab. Das ganze Ding zusammen liegt, glaube ich, irgendwo bei 6 Kilo, glaube ich. Vielleicht sind 7 maximal, vielleicht sind es nur 5, weiß ich nicht.
Klingt erstmal unfassbar wenig.
Genau, klingt erstmal gar nicht so viel. Warum, das muss man vielleicht auch sagen, man könnte auch sagen, warum machst du nicht mit Handy? Es ist relativ einfach. In dem Moment, wo du bestimmte Lichtsituationen und bestimmte Bewegungen aufnimmst und bestimmte Ruhe ins Bild bringen willst, kackt ein Handy irgendwann ab. Jetzt kannst du natürlich kommen und kannst sagen, mit deinem iPhone, bla 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 bla. Ja, du magst alles recht haben, aber in dem Moment, wo ich damit anfange, mit Farben rumzuspielen, brauche ich ein bisschen mehr als ein Dussel-Codec. So.
Na plus, du als Experte wirst ja nicht anfangen jetzt mit dem Handy, sondern du wirst ja eben die Mittel nutzen. Ja,
gibt's auch. Also hin und wieder mache ich auch Content mit dem Handy auf, wenn ich
unterwegs bin. Aber nicht diese Art von Content.
Aber nicht, wenn ich weiß, ich muss danach editingmäßig relativ umfangreich arbeiten können. Dann brauche ich schon potente Codecs. Und ich brauche vor allem eine Kamera. Auch diese Kameras gibt's ja mittlerweile sehr klein. Könnte man ja machen. Aber es gibt halt wenige, die alles mitmachen. Und mit der Kamera filmen wir wirklich alles. Also im Sommer bei 50 Grad im Schatten. Manchmal sind 70 Grad im Schatten. Gibt's auch. Wirklich. Letztes Jahr waren es, glaube ich, kurz mal 120. Die filmt aber auch in der Gischt am Meer. Bei Dänemark waren wir schon und so. Also ich mache seit, glaube ich, 4 Jahren mit dieser Kamera einfach alles. Und andere Kameras gibt's, weiß ich nicht, Canon, Sony oder so, da hörst du von Überhitzungsproblemen hier und irgendwelchen Ausfällen da, gibt's alles nicht so.
Ist das so, ja?
Deswegen erst, okay. Also ne, okay. Jeder, der schon mal eine Sony, der schon mal versucht hat mit einer Sony A, wie heißt die, A4? Oh ja, doch. Eine Sony A4 heißt sie, glaube ich.
A-Klasse heißt es, glaube ich.
Genau, wer es versucht, damit ein Video zu drehen, wird merken, nach 10 Minuten ist das Ding überhitzt. Canon hat eine kleine Kamera rausgebracht, die 8K kam. Die hat erstmal das erste Jahr mit Überhitzen nur noch Probleme gehabt. Also das sind so Sachen, das kenne ich überhaupt nicht. Ne?
Also du hast was altbewährtes und...
Richtig, richtig. Der Preis, den du zahlst, ist das Gewicht. Ist tatsächlich so.
Okay.
So.
Gut, aber am Ende...
Und man muss dazu sagen, was auch dazu kommt, zu dem Gewicht von diesen 5, 6 Kilo, ist halt eben dieser Hebel, was du gesagt hast. Ne? Dadurch, dass du die nicht einfach halten kannst, wie du willst, kannst du deinen Arm einfach hängen lassen, könntest du sagen, filmst halt von unten. Nee.
Ja, das ist ja Quatsch.
Der Hebel von diesem Gimbal, den du dann auch noch ruhig halten musst, so,
ja.
Der macht dann schon am Ende irgendwann die Anstrengung.
Ja, ihr müsst euch das, also man kann das jetzt im Podcast natürlich schwer beschreiben, aber ihr kennt ja so, wenn ihr was tragt und ihr müsst euch so vorstellen, wie so eine Kiste von mir aus, die ihr jetzt tragt und da habt ihr so eine Wohlfühlbeuge in den Armen. Ich nenn's mal so, ne?
Wohlfühlbeuge.
Also, du weißt, was ich meine, ne? Ja, also absolut. Der Winkel, wo du sagst, hier trägt sie es am einfachsten und das Gewicht ist irgendwie nicht so spürbar.
Ja.
Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, aus dieser Position hoch geht ihr 20 Grad nach oben mit den Händen, locker.
Wo es nicht mehr schön ist.
Wo es nicht mehr schön ist und hebt quasi die... Oh, ich habe mir das Mikrofon ins Gesicht gehauen. Ihr hättet sehen müssen.
Ist sie schlimm?
Ich muss wieder neu ausrichten. Und hebt die Oberarme vielleicht auch noch um 10 Grad an. So in dieser Position haltet ihr die Kamera. Übrigens mehrfach, weil Mario seinen Text nicht konnte.
Was übrigens auch normal ist, ne?
Was auch normal ist. Und als wir gedreht haben für mich hier in den Räumlichkeiten, war das ja auch so.
Ja, die Natur der Sache.
Konnte das ja auch nicht. Also es war, um das abzukürzen, soll gar nicht das Hauptthema sein. Es war unfassbar spannend für mich. Es hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht tatsächlich. Wir haben, glaube ich, was ganz Cooles da hingekriegt.
Ja, also ich hatte ja auch Spaß. Ne?
Ich habe so einen 2 Minuten Crashkurs bekommen zur Kamera. That's it. Und ich bin so stolz auf mich, dass ich als Regisseur gesagt habe, die Flasche ist im Bild. Papier liegt noch da.
Aber dir ist auch was ganz, ganz Wichtiges aufgefallen.
Kopf habe ich immer genickt, wenn er doch falsch stand. Aber der Mario hat das verstanden, alles.
Ja, das ist das Schöne. Und dir ist ja auch was ganz Wichtiges aufgefallen.
Was denn?
An irgendeiner Stelle, und das ist, ich weiß das auch schon lange und mache heute trotzdem genau den gleichen Fehler. Ich sitze ja vor der Kamera und erzähle meinen Text. Heute übrigens mal hart nach Skript. Also wirklich mit auswendig lernen und mit spontan wiedergeben. Ich bin auch kein Schauspieler. Also ich bin selber gespannt, wie das Ergebnis wird. Aber mir ist dann was aufgefallen. Ich habe quasi nach einem bestimmten Take, habe ich mal gefragt, wie fandst du das gerade? Wie war das? Und da ist dir aufgefallen, ich glaube, deine professionelle Regieantwort war, weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Ich kümmere mich hier um die Kamera. Und das ist wirklich ein Phänomen, das mir auch immer auffällt. Ich habe das manchmal mit Kunden auch, Robert, mein Freund, liebe Grüße. Wir haben das ganz oft mal. Dann sagt da jemand seinen Text und performt natürlich ein bestimmtes Gebiet vor der Kamera. Robert zum Beispiel macht das immer sehr frei. Und der will natürlich hinterher wissen, wie war die Energie und so. Also das kann ich gerade noch sagen, wie war die Energie. Aber wenn er mich jetzt fragt, habe ich gerade das und das gesagt? Ich könnte es dir nicht sagen, weil man glaubt es immer nicht. Aber du hast hinter der Kamera so viel mit diesen Amplituden zu tun. Also wenn es nur die Bild... Basti musste heute letztendlich ja nur die Kamera führen, also nur den Bildwinkel und die Bildkomposition halten. Er muss noch nicht mal irgendwas einstellen. Das kommt normalerweise auch noch dazu.
Ja, nee, das muss ich nicht.
Fokus ziehen und so.
Nein.
Dass du einfach vom Bild nichts mitkriegst. Das ist dieses, was ich früher mal gesagt habe, wenn Leute in den Tierpark gehen und ich kenne ein paar Beispiele, aber die gehen irgendwo in den Tierpark, in den Park oder sonst, ist egal. Die erleben den Tag durch den Sucher ihres Handys. Und da gibt es manchmal so ein Phänomen, da kommt jemand, sieht ein Nashorn, reißt das Handy hoch, schießt ein Foto und läuft dann weiter. Mhm. Und da denke ich mir manchmal, Alter, du warst im Tierpark und hast nicht ein Tier gesehen. Im Gegenteil, du hast Fotos gemacht, die guckst du nie wieder an. Die brauchst du auch nicht in deinen Status stellen, weil die kennen alle schon. Tiere hinter Gittern zu fotografieren ist sowieso nicht clever. Also manchmal frage ich mich im Zoo, warum gehst du da hin? Willst du dein Handy voll kriegen oder was?
Gut, aber vielleicht kannte das Handy noch keine Tiere und er muss ihm das zeigen.
Möglich.
Einmal das Handy ausführen. Nee, Spaß beiseite.
Was ich sagen will, es ist dasselbe Phänomen.
Aber das war tatsächlich so, ne? Und ich konnte dir die Frage wirklich nicht beantworten. Ich war wie so in so einem Tunnel und ich war auch fixiert auf meine Aufgabe, sie möglichst perfekt auch zu machen, tatsächlich. Und das ist auch nicht so einfach, jetzt irgendwie die Kamera zu halten, also einfach in Anführungsstrichen, ne, die Kamera zu halten und irgendwie dieses Bild zu haben, sondern da gibt's ja trotzdem ganz viel zu beachten, ne? Wie bewegt sich der Mal, muss so ein bisschen mit, darfst oben nicht zu viel, unten nicht zu viel, links nicht zu viel, rechts nicht zu viel, dann sollten bestimmte Gegenstände gegebenenfalls mal sichtbar sein, darauf musst du auch noch achten, plus, da ich mir Dynamik gewünscht habe in diesem Video, baute Mario auch Dynamik ein. Das heißt, ich musste zu bestimmten Punkten, zu bestimmten Sätzen oder Enden auch eine bestimmte schnelle Kameraführung in irgendeine Richtung machen. Ja?
Das können wir ruhig mal genau sagen. Ne?
Also
es ging ja bei einem Shot am Ende darum, dass ich so ein bisschen nach links aus dem Bild rausspringe und im nächsten Shot von rechts im Bild sitzend wieder lande.
Furchtbar.
Also einfach, wir haben schlichtweg eine Transition gebaut. Wir haben in die Bewegung reingebaut.
Ja, genau.
Und ich glaube, da habe ich dann die Regieanweisung mal gegeben. Meine Regieanweisung war eigentlich, ich springe nach links hoch und du musst auch die Kamera nach links hoch. Mhm. Das war auch von mir wie so ein Denkfehler, ne? Ich weiß immer ganz genau, wenn ich mit der Kamera nach links hochfilme, dann filme ich eine Bewegung mit, also ich werde die Kamera drehen. Für dich war die Anweisung, ich heb die Kamera hoch.
Ja.
Und das ist im Bild nun mal was ganz anderes, ne? Es gibt dieses Tilt und Pan, also es gibt ja so bestimmte Bewegungsmuster. Wer schon mal mit einer Kamera gearbeitet hat, deswegen einigt man sich dann irgendwann darauf, diese Termini auch zu benutzen. Da gibt es zum Beispiel den Begriff Pan, also das heißt, man schwenkt die Kamera nach links oder rechts. Dann gibt's Tilt, also man schwenkt die Kamera nach oben oder unten. Ja, genau, dann gibt's Roll, dann dreht man sie quasi um eine bestimmte Achse, meistens um die Längsachse. Und dann gibt's noch ganz viele Sachen, wo man so Dolly oder Zoom, wo man rein und raus fährt oder sowas. Also gibt's eine ganze Menge so. Aber ich glaube mal, die Grundbewegung, die man macht. Und dann wird's halt einfach zu sagen, okay, move the camera up and down, sagen die mal so, ne? Also dann geht die Kamera halt hoch. Dann heißt es wirklich, heb die an. Und dann ist auch die Regieanweisung, okay, dann in dem Moment hebst du die Kamera mit hoch. Wenn ich aber sage, du guckst hoch mit der Kamera, ist auch nicht präzise. Aber dann meine ich damit, wie so ein Auge, nur das Auge, also die Kamera dreht sich und guckt einfach nach oben. Die Kamera selbst bewegt sich gar nicht.
Mhm.
Ne, die dreht sich nur um irgendeine Achse, damit du der Bewegung folgen kannst. Und das ist aber so ein, war sehr interessant irgendwie, weil ich setze das so voraus, weil in meinem Kopf sehe ich die Bewegung und versuche die so zu artikulieren, wie es mir passt. Natürlich kannst du das gar nicht wissen.
Nee.
Und deswegen war das witzig, wir mussten uns zweimal anschauen. Aber das Coole war, das hat man auch gemerkt.
Ich musste mehrmals die Bewegung üben, bevor ich auf Aufnahme drücken durfte.
Was man ja auch macht.
Was halt in Ordnung ist.
Ich muss ja auch mehrmals meinen Text üben, bevor wir
auf Aufnahme drücken. Was ja in Ordnung ist.
Das Geile, was ich noch sagen will, was du wirklich gut gemacht hast, was geil war, man hat halt relativ fix gemerkt, es waren nur 2-3 Takes nötig. Und dann wusstest du beim nächsten Mal schon, was ich will. Und so wurde es effizienter.
Ja, das stimmt.
Ging mir bei meinem Text auch so. Das also den ersten ja. Take haben wir ja, weiß nicht wie oft ja. gemacht. Und dann kommst du ja rein und gewöhnst dich dann und kognitiv
bist ja,
du auch
wieder am Thema. Ja, das wurde generell sowieso immer besser. Und
gut.
Also für das, was wir heute gemacht haben, in dem Aufwand, waren wir auch sehr schnell durch.
Das müssen wir sagen. Was heißt sehr schnell?
2 Stunden, 2,5, irgendwie so in dem Dreh.
Also wir haben 2 Stunden, ich habe aufs Mikro geguckt, wir haben 2 Stunden lang durch aufgenommen. Nicht durch, aber 2 Stunden lang haben wir für dieses Skript gebraucht.
Mit Vorbereitung, Nachbereitung und so
weiter.
Muss
man jetzt mal sagen.
Wir haben auch ein bisschen aufbauen müssen. Ne?
Richtig, wir haben mit Licht gemacht, wir haben uns einen Kopf gemacht. Also wir haben schon ziemlich viel Luxus drumherum gehabt. Deswegen, glaube ich, waren wir insgesamt sehr effizient unterwegs. Ich sage das deswegen so, weil wir vor drei Wochen sind wir da waren wir bei einem Dreh da war ich alleine bei einem Dreh. Es war kein Run and Gun, wir haben so ein kleines Mini-Setup aufgebaut. Und ich hatte vier Anfänger vor der Kamera, ne, die also für dieses wirklich absolute Ausnahme ist. Und da gab's zu diesem Dreh, glaube ich, 10 Skripte, acht Skripte irgendwie, auch alle so lang wie das heute.
Mm-hmm.
Und die waren, obwohl wir das, glaube ich, ein paar Mal vorher gesagt hatten, waren die Leute, die vor der Kamera sind, waren die irgendwie so geframed, dass wir entweder alles aufnehmen oder 4 oder 5 schaffen oder sowas.
Alter, wenn du überlegst, was wir heute mit dem einen langen Skript.
Das will ich damit sagen. Oh. Also, man kann sich das gar nicht, also, ist jetzt nicht schlimm. Man kann das ja denken. Woher sollen sie es auch wissen? Ja, gerade wenn du gut. anfängst. Aber du bist dann selber überrascht, wie lange es dauert, ein Skript zu vermitteln. Da reden wir noch nicht von Szenenbau, von Maskenbildern, von Schauspielern, von irgendwie Set-Einweisungen. Davon reden wir noch gar nicht, ne? Das kommt ja alles noch. Auch Lichtaufbau und sowas. Sondern da reden wir nur darum, wie lange brauchst du, um ein Skript so rüberzubringen, dass du zufrieden bist und weißt, das ist ja dann meine Aufgabe, ne? Und weißt, das Video wird nachher was. Du musst ja immer das Video im Kopf haben.
Gut, jetzt haben wir auch, zuzüglich Aufbau, Abbau drumherum, ne? 2 bis 2,5 Stunden, irgendwie so in der Range war es, gedreht für ein Video, was vermutlich, wie lange? 2 Minuten, 2,5 Minuten?
Na, ich denke ja so 3 Minuten geht
es. 3 Minuten.
Schon sehr, sehr langes Werbevideo.
Hm? Ne? Also ne, für ein 3-Minuten-Video, also für ein nur 3-Minuten-Video, sind 2,5 Stunden Filmaufnahme notwendig gewesen. Natürlich.
Videoaufnahmen. Ich sag das nur deswegen. Wir werden dieses Thema in diesem Podcast gar nicht schaffen.
Doch, wir gehen da jetzt genau gleich hin.
Wir kommen gleich zu meiner Reise, pass auf. Aber das sind eigentlich alles gute Überleitungen, weil das alles zeigt.
Deswegen sollten wir es auch tun.
Ja, das machen wir jetzt. Pass auf, ich leite jetzt ganz charmant über.
Ich kann noch charmanter überleiten.
Kannst du?
Ja. Kann es sein, dass mein Stuhl unnötig doll wackelt?
Ich habe keine Ahnung.
Klappert?
Ja, das sind da unten die, was
aber weiß ich. Aber ich fühle mich nicht sicher.
Der bist du auch nicht.
Okay.
Was soll ich jetzt? Also
und somit sind wir auch schon bei dem neuen Thema.
Basti wird Schreiner. Nein, pass auf. Ich will das wirklich sagen, weil das alles, was wir jetzt besprochen haben, ja, das alles, deswegen beharre ich gerade so auf diesen Begriffen Video und Film, weil die müssen wir jetzt mal...
Hol uns doch mal ab, genau, weil offensichtlich mache ich das ja auch nicht so richtig, wie du es gerne hättest.
Es gibt kein richtiger Falsch.
Okay.
Es ist nur, ich für mich muss das eigentlich diese Klarheit haben. Ich sage das, ich würde auch draußen nie jemanden darauf hinweisen. Guck mal, die Anna von Superchat, wo wir da waren, zu Begriff, die hat auch zu mir gesagt, cooler Videograf. Und ich habe ihr dann auch erklärt, ja, Videograf ist eigentlich auch noch nicht, was ich mache und so bla. Also viele Begriffe mag ich gar nicht. Ich mag überhaupt nicht gerne Videograf.
Also was ist Video, was ist Film?
Der Unterschied ist...
Video ist, ich nehm Video auch vom Nilpferd und Film
also,
ist,
nee,
ich drehe wie das Nilpferd eine halbe Stunde mit seiner Mama kuschelt.
Nee. Eigentlich der Begriff ist sehr technisch sogar.
Ah.
Video ist digital, Film ist ein Film, ein Zelluloidstreifen. So. Das ist die eine Bedeutung.
Auch
das
in dem
die,
heutigen Kontext?
Natürlich,
noch?
Natürlich. Was meinst du, wie Fame Film ist? Also gerade in Hollywood, weißt du, wie viele Filme? Immer mehr, glaube ich. Da kommen immer neue Formate raus, wird immer noch weiterentwickelt. Wie viel auf Film gedreht wird? Die richtig, richtig, richtig großen Filme, die im Kino laufen. Dieses Jahr kommt die Odyssey raus oder Tenet, die ganze Batman-Trilogie, alles, was zum Beispiel Christopher Nolan dreht. Mhm. Der dreht auf der teuersten Art Film, die es gibt, auf IMAX. Film ist super, weil...
Hör mich ab.
Weißt du, was krass ist an Film?
Wie IMAX? Also hör mich ab.
IMAX ist so das größte Filmformat, was wir haben. Es ist ein 70 mm breiter Filmstreifen. So, und das, ich erkläre dir, warum. Du musst dir vorstellen, Video, wir sind heute, glaube ich, bei einem normalen Fernseher zu Hause. Wir gucken viel in 4K. Ich glaube, Netflix ist 4K. Viele Fernseher werden verkauft, die können schon 8K.
Ja, da habe ich alles nicht.
Können, aber du kriegst ja kaum Formate. Also ich glaube, das beste gängige Videoformat, was wir heute haben im Streaming, so sind
640 mal 480 ist, glaube ich, mein Bild.
Auch schön, ja. Mit so einem analogen Anschluss. Was ich sagen will ist, 4K ist relativ hochauflösend. Ich glaube, man sieht ja gut. Ich weiß nicht, ob wir mehr vertragen würden, dass der dann auf einer Kinoleinwand. So.
Okay.
Trotzdem auch Fernseher werden verkauft mit 8K. Kannst du auch gar nicht gucken, bla bla bla. Jetzt musst du dir vorstellen, Video bedeutet... Ich produziere einen Film so, dass am Ende ein 4K-Film bei rauskommt. Dann ist der in 4K. Wenn wir jetzt mal 10 Jahre vorspulen und unsere Fernseher können alle 8K, dann ist der Film trotzdem 4K, weil der wurde so produziert und Punkt. Mehr geht nicht. Das heißt, du guckst dann einen 4K-Film von irgendeiner KI wahrscheinlich hochskaliert oder irgendwie einfach unscharf angezeigt, bla bla, guckst du dann auf 8K. Das wird nie echtes 8K sein. Das heißt, die Details, die da fehlen, die kommen nirgendwo mehr her, weil die wurden ja nie aufgenommen.
Ja.
So. Der wurde Verstehe in 4K ich. Produziert.
Okay.
Wenn ich den jetzt aber auf Film aufgezeichnet habe, dann ist
also
auf dem
auf so einem analogen Ding.
Analogen Film, auf einem Zelluloid-Streifen in einer. Ja? Das ist eine Industrie. Das gibt's nicht nur noch, das wird immer famer, da kommen immer viele mehr drauf zurück. Film hat eine ganz eigene Charakteristik. Also gerade bei Filmen, viele versuchen zum Beispiel digital aufzunehmen, also Video zu drehen und diesen Filmlook hinzukriegen.
Ja.
Und weil das einfach sehr, sehr schön blicklenkend ist, es einfach hat einen gewissen Charme. So, muss
okay.
man mögen.
Okay.
Anyway. Und bei einem Film ist der Unterschied, der Film nimmt alles auf, was er kriegen kann, das Licht fällt darauf ein und der Film nimmt einfach alles auf. Das ist nicht digital, das ist analog, das ist alles. Und wenn du es jetzt schaffst, dieser Film wird ja dann abgetastet von Scannern, die machen daraus ein digitales Negativ. Also da wird der Film dann digital und im Rechner wird dann geschnitten. So funktioniert das.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das ist schön, dass sie jetzt einen analogen Film haben, aber macht sich halt schon ziemlich kacke, da noch Effekte und Ähnliches reinzubauen.
Richtig, so. Und jetzt kommt der Clou. Und jetzt kommt der Clou, warum analog den Digitalfilm noch lange überleben wird.
Der immer nachträglich die Details noch bereithält, selbst wenn es 12K gibt.
Geil. Es ist wirklich so.
Wirklich?
Star Wars.
Yes!
Star Wars. Als Star Wars.
Filmemacher.
Als Star Wars rauskam, da kam der sogar schon vor der VHS, vor der Videokassette raus. Da war das eine super kleine Auflösung. Also wie du sagst, deine 640 mal irgendwas. Ich glaube 720 mal, keine Ahnung.
Ich glaube, das war das Format tatsächlich.
Ein Viertel Full HD. So kam Star Wars raus. So wurde es damals abgetastet, mehr ging nicht. Jetzt, 20, 30, 40 Jahre später, kannst du den aber mit 4K abtasten. Jetzt gibt's ich habe mir wirklich diese 4K Blu-ray davon geholt. Weil ich Star Wars Filme, weil ich das geil finde, weil ich Filme finde, ist egal. Und da ist mir aufgefallen, dass dieser kleine Roboter R2-D2, der hat Kratzer auf der Hülle. Die siehst du erst jetzt. Das heißt, das ist auch so ein Ding. Die Leute damals müssen gedacht haben, pass auf, wir machen mal so viel Details in unsere Kulissen und Akteure. Die sieht gar keiner. Vielleicht sehen die aber in 50 Jahren. Vielleicht sehen die da Menschen. Und heute ist es wirklich so. Heute siehst du das. Und wir reden jetzt nur von 4K. Ein IMAX-Film, den kannst du theoretisch bis 12K hochprügeln. Wer weiß, was noch möglich wird, wenn diese Scanner, die das abtasten, immer noch ausgewiefter werden. Und da sind immer noch Details versteckt auf diesem Film. Das heißt, beim Analogfilm ist genau das Gleiche. Es gab früher mal 8 mm, dann gab es 35 mm breit, jetzt 70 mm breit, jetzt gibt es noch 65.
Also Breite heißt die Höhe?
Die Breite vom Film. Also wirklich, wie breit er ist, und der läuft dann so vertikal durch.
Also weil der so hochkant läuft.
Also ja, genau. Okay. Das ist nochmal ein Bild drauf, und wenn der mit einer bestimmten Geschwindigkeit läuft und immer in bestimmten Momenten da ein Bild rausgenommen wird, dann wird daraus eine flüssige
Breite
Bewegung.
Heißt, der hat also mehr Platz, um die Details aufzunehmen.
Da passt noch mehr rauf.
Und je schlanker der quasi ist, da
passt weniger rauf.
Passt weniger rauf.
Genau, okay. Genau.
Ich glaube, ich stelle genau eure Fragen auf. Oder ich bin alleine dumm.
Das ist schon sehr, also merkt ihr einfach, Film ist auf gar keinen Fall weg. Im Gegenteil, Film ist, glaube ich, in meinen Augen sogar ein Zukunftsformat.
Film bleibt, Video kann mal Format C und
bei
dann
Video
weg.
Ist, bei Video ist das Problem, Video ist aufgenommen, ist feste Auflösung, feste Details, danach ist Schluss. Ich bin auch der Meinung, wenn dann eine KI kommt, weil alle von Hochskalieren reden, die baut halt Details ein, die es nie gab und die auch in meinen Augen nie akkurat sind. Aber da kann jeder selber urteilen, ist egal. So, also deswegen ist der Punkt, also ich sehe es nicht ganz so technisch, aber deswegen lasse ich mich ungern Filme machen nennen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es eigentlich hingehen soll, nach nur 22 Minuten. Erzähle ich dir, was los ist. Ich bin ja, deswegen war das so schön, dass wir gerade über diese ganze Videosache gesprochen haben, weil du merkst, wie viel Aufwand, du hast vorhin ganz cool gesagt, wie viel Aufwand wir heute betrieben haben für 3 Minuten Film.
Ja.
Video.
Ja.
Und das Krasse ist, das war gar nicht viel Aufwand. Weil das waren 2 Stunden Drehen, das Skriptschreiben war vielleicht 1 Stunde und das Editing ist 1 Stunde. Sagen wir mal 4 Stunden. Für ein 3-Minuten-Video.
Das ist trotzdem krass, dieses
Verhältnis.
Das
ist nicht viel. Das ist nicht viel.
Aber,
jetzt,
ja,
jetzt
aber trotzdem.
Ich mal, warte. Jetzt mal kurz. Ich glaube, man weiß das heutzutage. Aber jetzt mal kurz. Das ist für mich auch ein Unterschied von Video zu Film. Film bedeutet ja für mich, ich inszeniere etwas von A bis Z. Mal abgesehen von Dokumentarfilmen oder so. Aber ein Film ist in meinen Augen etwas, das im Kopf entspringt und dann durchproduziert wird bis zum Ende, ohne dass irgendwas davon ohne dich existiert hätte. Von mir aus nach wahren Begebenheiten, aber du erschaffst eine Story, schreibst ein Drehbuch, eine Shotlist, ein Storyboard oder sowas, wenn du willst. Und dann suchst du Schauspieler, machst ein Casting, machst ein Bilder, suchst Locations und so. Dann produzierst du das Ganze, dann wird Editing gemacht, jemand schreibt Musik, dann wird es irgendwann vertrieben und veröffentlicht und so weiter. Dieser ganze Prozess, das ist Filme machen. Während das, was wir heute gemacht haben, im Gegensatz dazu rein zeitlich, mal eben so passiert.
So, das stimmt.
Was machst du? Du schreibst dich hin, du setzt dich hin, schreibst 1 Stunde Text, wie für ein Content-Piece eigentlich. Dann nimmst du 2 Stunden auf, hast ein bisschen Spaß. Da rennen auch nicht 15.000 Leute rum, die irgendwie alles, wo jeder sich um irgendwas kümmert, sondern da machst du mal Kamera, Regie und das mal zusammen. Mal Ton, machst du alle zusammen. Das kannst du bei Film nicht machen. Weil da geht's um Details, so. Und jetzt Hast du 4 Stunden Aufwand betrieben für ein 3-Minuten-Video? Das ist ein guter Schnitt. Das kann man machen. Das ist, glaube ich, für Corporate auch schon, für das, was wir machen in dem Bereich, ist das schon gut. Ich glaube, wenn du schneller bist, dann geht da was verloren, dann fehlt was. Also man muss schon ein bisschen Aufwand betreiben und es ist okay so. Jetzt habe ich aber angefangen, weil ich möchte mich ja gerne mal, ne, wenn ich Videograf genannt werde, das wird der Sache auch jetzt schon nicht gerecht, weil ein Videograf kommt, filmt und geht wieder fertig. Bei mir ist es eher so, ich komme, baue Licht auf, baue Ton auf, berate, führe Interviews, dann drehe ich, dann fahre ich nach Hause und mache den gesamten Editing-Prozess. Das ist schon ein bisschen mehr als ein Videograf macht. Mag ich auch nicht. Ich sage immer gerne, ich bin Videoproduzent. Ich möchte aber gerne sagen, wie ganz viele
Filmemacher.
Ich habe nämlich ganz viele Leute schon getroffen, die sagen, ich bin Filmemacher. Und dann fragst du, oh, was machst du denn für Filme? Ja, TikTok Reels. Ich stoß keinen drauf, aber ich wirklich irgendwie lache ich mir dann ab. Ich kann das nicht haben. Das ist kein Film. Ich finde, das beleidigt den Beruf des Filmemachers. Deswegen nenne ich mich auch nicht so, bis ich meinen Film gemacht habe. Das soll dieses Jahr passieren. Und jetzt zu dem Aufwandding zurück. Das Drehbuch ist fertig. Für einen 15-Minuten Kurzfilm, den ich produzieren will, mit meiner besten Freundin, der Jessi, die Idee hatte.
Liebe Hallo
Jessi,
Grüße.
Liebe Grüße. Das Drehbuch ist fertig und wir haben bis jetzt 1,5 Monate an diesem Drehbuch gesessen. Nur an dem Drehbuch. Und wir sind noch nicht fertig. Die Revision liest jetzt quasi der Seldschuk.
Das Drehbuch ist fertig.
Also ne, die erste Revision, wir haben es jetzt einmal geschrieben und überarbeitet.
Ja.
Jetzt liest das mein Freund, der Seldschuk, und vielleicht noch jemand. Liebe Grüße auch an dich, Seldschuk. Und schon mal danke. Und mit diesem Feedback überarbeiten wir vielleicht nochmal. Aber der Seldschuk ist ein bisschen tiefer, der ist Komponist, der liest viele Drehbücher.
Schreibt der auch die Musik dann dazu?
Also
gibt es da Musik überhaupt dazu?
Seldschuk, ich weiß nicht. Mal gucken.
Ach so. habe ich jetzt eine falsche Frage gestellt?
Nein, ich traue mich einfach noch nicht so weit zu denken. Es ist auch ein bisschen eine Kostenfrage, ne? Letzten Endes. Also es ist ja, so ein Film kostet richtig Geld. Und ein Kurzfilm ist meistens so, den bezahlt dir keiner, sondern das ist eigentlich der Einstieg in die Welt des Filmemachens. Da musst du erstmal zeigen, ich bin das auch wert, damit zu spielen.
Aber könnte das... Also mal angenommen und wirklich nur mal angenommen. Aber könnte der Seldschuk das nicht als Geburtstagsgeschenk vielleicht einfach machen?
Das wäre so, als wenn mir einer zum Geburtstag eine Rolex schenkt.
Ah, okay. So.
Na, der Seldschuk schreibt Musik zu Kinofilmen. Der macht das seit 25 Jahren. Über den wurde gerade schon eine Doku gedreht. Oder ein Porträt zumindest.
Cool, wir sollten uns mal kennenlernen.
Also Seldschuk ist schon eine andere
Hausnummer. Okay, so ist das Verhältnis. Aber das ist ja für uns Unwissenden ja auch mega interessant, ne, zu sagen. Ja.
Für mich
das wäre so, als wenn jemand mir eine Rolex schenken würde. Ja, das verleiht dem ja eine Wertigkeit plötzlich.
Absolut.
in Gegenstand, ja, ja. Womit wir erstmal so arbeiten können.
Als Metapher ist es gut, hast du recht.
Mega. Ja, stimmt. Weil es sofort diesen oha, krass, also wow, weil am Ende ich pass auf, mal so einen kurzen Sidestep von mir. Du wirst dich auch gar nicht mehr daran erinnern. Wir hatten vor einer ganzen Weile mal haben wir uns über Film und Musik und so weiter unterhalten. Vielleicht kannst du dich sogar dran erinnern, wo du gesagt hast, na, hier ist so unterschwellig Musik und da ist so die Musik und da ist mal so das. Also ich glaube, wir hatten einen Film geguckt, glaube ich. Wir saßen bei den...
Genau. Da ging es um die Musik, die so einfach ist, dass sie fast nicht auffällt.
Die mir ja wirklich nicht aufgefallen ist, bis du gesagt hast, guck mal, jetzt ist die Musik und dann bei der nächsten Mal die Musik. Da habe ich die Musik überhaupt erst gehört. Deswegen an euch draußen, ne, dieses Verhältnis, so was Manuel gerade gesagt hat mit der Rolex. Wir nehmen das ja gar nicht so wahr, dass diese Musik offensichtlich eine sehr große Rolle oder eine sehr wichtige Rolle spielt, auch wenn wir sie gar nicht so wahrnehmen, wie es der Komponist vielleicht gerne hätte oder vielleicht aber auch doch genau so haben will, keine Ahnung. Und witzigerweise, seitdem wir drüber gesprochen haben, dafür hasse ich dich auch.
Jetzt kennst du meine Welt.
Achte ich auf beschissene Musik.
Du kannst es nicht mehr nicht hören.
Bei Filmen. Und plötzlich läuft ein Film, übrigens auch Filme, die ich schon mehrmals gesehen habe, und nehme plötzlich Musik, Hintergrundmusik wahr. Mal gut, und ich sage, ach wow, die passt aber gut. Aber auch mal, was ist denn das für ein Quatsch? Warum jetzt diese Scheiße hier? Und dafür hasse ich dich
auch
tatsächlich.
Da merkst du auch, wie...
Und ihr habt jetzt alles gleiche Problem.
Mach das wirklich mal. Hör mal das. Also das geht ja noch viel weiter. Ne? Also ich studiere ja gerne mal. Das ist so eine Lektion, die lernst du auch, wenn du mit Leuten sprichst. Ich studiere auch gerne mal Filmszenen, die ich mir irgendwie nicht einfach so erklären kann, ohne Ton. Die sind dann komplett ohne Ton. Da geht's nur darum, wie wurden die gebaut? Und da lenkt dann Ton ab. Da merkst du erstmal, wie viel Einfluss Ton darauf hat.
Ja, wenn du inzwischen Ton hörst. Ich habe ja vorher nicht unbedingt den Ton so wahrgenommen.
Aber das ist genau, was ich meine. Das ist bei mir in allen Aspekten von einem Film so. Das ist
eine Berufskrankheit.
Ich gucke ja einen Film, um zu lernen. Das ist wirklich eine Berufskrankheit. Das ist so. Aber ich feiere das ja auch, ne? Aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Wo waren wir denn gerade?
Musik.
Ja,
Musik. Ausschalten, um die Szene wahrzunehmen.
Um jetzt mal den Bogen so ein bisschen zu spannen, der dieser Szene anwohnt. Ich will das ja nicht ganz umsonst machen. Ich möchte mich ja gerne Filmmacher nennen, weil ich es verdient habe. und also weil ich es mir dann irgendwann mal verdient habe, ne, nicht jetzt. Und weil ich finde, das ist eine ganz faszinierende Branche. Es ist auch ganz witzig, dass die Leute, die schon Filme machen, die ich treffe, die da in dieser Branche unterwegs sind, die sagen alle, ich will gern zur Werbung. Ich komme aus der Werbung, ich sage, ich möchte gern zum Film. Das ist sehr witzig.
Wirklich?
Ich behaupte mal, für mich ist der beste Weg vermutlich ein Zwischenweg. Weil das, was ich jetzt in der Werbung mache, was ich mit Unternehmen mache, das macht einfach Spaß. Das finanziert vielleicht auch ein Stück weit den Film. Was heißt vielleicht, das muss den Film auch finanzieren. Und damit würde ich gar nicht aufhören wollen. Weil ich ja so viele neue Leute, so viele Einblicke kriege und so. Das ist, warum nicht? Aber einen Film zu machen, ist eine andere Hausnummer. Und ich möchte einmal gerne sehen, ob ich es, das ist auch eine Frage für mich, ne, ob ich es schaffe, diesen ganzen Prozess durchzuspielen. Ich könnte mir jetzt auch 1000 Hilfe holen, das bringt mich jetzt gleich zum krassesten aller Themen in dieser Branche überhaupt. Ich könnte mir jetzt auch überall irgendwo Hilfe holen und irgendwie ein paar Leute beschäftigen und die machen lassen. Das will ich aber nur sehr, sehr begrenzt machen. Ich möchte schon Hilfe haben, ne, aber ich möchte nicht am Set sagen, mach mal jemand Regie für mich, sondern ich will diesen Prozess des Filmemachens einmal durchspielen. Erst dann weiß ich, an welche Stelle gehöre ich hin.
Also du willst so viele wie mögliche Erfahrungen und Themenbereiche erleben, um herauszustellen, was kannst du gegebenenfalls nicht und
wo fühlst
du dich nicht wohl. Ja. Okay, jetzt habt ihr dieses Drehbuch fertiggestellt.
Warte, mir fällt, ich muss dabei jetzt was ganz anderes sagen, weil das ist, finde ich, das finde ich eigentlich die Kernaussage für diese Folge und die ist echt wichtig. Ich habe nur durch dieses Drehbuch. Ich habe das Drehbuch geschrieben mit der Jessi zusammen und dann haben wir das ja in verschiedenen Stages immer mal jemanden gegeben, immer anderen Leuten, die das mal zwischenlesen müssen. Es gab erst ein Essay, das haben drei Leute gelesen, dann gab es eine erste Drehbuchversion, das hat jemand gelesen.
Was ist ein Essay?
Also ein Essay ist einfach nur, also es war wie so eine Summary, da war auf zwei Seiten erklärt, war die Story erklärt.
Okay.
Schon detailliert, aber es ist noch kein Drehbuch.
Okay.
Damit man sagen kann, okay, das wollte ablaufen. Da sind uns schon ein, zwei Fragen aufgefallen, die einfach eine Test-Audience hatte. Und bevor ich ein Drehbuch schreibe, möchte ich schon wissen, dass es logisch funktioniert, sonst wirst du ja blöde. Schreib's alles neu. Und beim Drehbuch war es nachher dasselbe und dann haben Jessi und ich das Drehbuch in einer Nacht von, ich weiß nicht, 5, 6, 8 Stunden, haben wir das nochmal überarbeitet. Also es ist echt viel Arbeit so. Aber dir fallen dann halt Dinge auf, die so sein müssen und nicht anders sein können. So, und das Geile war aber, auch durch Jessi, dass ich ja ein bisschen rumgefragt habe und verschiedene Leute kontaktiert habe, wegen dem Drehbuch, wegen dem Kurzfilmprojekt. Und mir ist was aufgefallen, habe ich nicht erwartet, kenne ich so nicht. Die Branche ist in einer Art hilfsbereit, ohne eine Gegenleistung zu wollen, die ich nur von einer anderen Stelle in meinem Leben kenne, wo das so ist.
Die Feuerwehr.
Von der Feuerwehr, weil man also es so da Community, gelernt hat.
So Community?
Das ist unglaublich krank. Ja, aber bei der Feuerwehr erarbeitest du das. Da kommst du ja nicht hin und die Leute sagen, oh, wie kann ich dir helfen? Sondern da kommst du ja hin, dann machst du dir einen Ruf, erarbeitest dir erstmal einen Stand im Team. Das dauert, weiß nicht, manchmal Jahre. Und dann bist du wirklich, dann hast du eine Familie da so. Die Leute kennen mich alle nicht und ich kenne die ja eigentlich auch nur vom Hören. Ich habe zum Beispiel, wir können die Namen alle nennen, ich finde das total cool. Ich habe zum Beispiel einen Paul Porter auf LinkedIn angeschrieben.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße, Paul. Ich kann auch nur sagen, ganz lieben Dank. Allein schon, ich meine, Paul hat mir nur, ich habe ihn gefragt, der hat letztens, der ist auch anders. Der ist auch.
Heißt der Paule oder
der heißt Paul Porter, so ist er überall genannt. Der veranstaltet einmal im Jahr ein Creator Summit, holt ganz viele Leute zusammen, steht für Austausch, dreht selber schon ganz viel Zeug. Es macht sowohl Videos als auch letztes Jahr einen Kurzfilm hat er produziert. Da gab es einen Post, deswegen wusste ich, aha, der hat das schon durchgespielt, hat sich da auch selber ein Traum erfüllt, also ähnlich wie ich. Und den habe ich gedacht, Mann, was soll passieren? Ich schreibe den einfach mal an. Ich frage, du hast irgendwie einen Tipp und so. Und der hat mir einen Tipp gegeben, hat mir gleich seine Telefonnummer und persönlichen Austausch und sowas. Also übelst supportive, ohne dass er jetzt gesagt hätte, ja komm, ich gebe dir ein paar Tipps, aber dafür. So gar nichts. Das ist einfach gemacht. Das war der erste. Dann kam natürlich Selçuk jetzt. Selçuk ist einfach ein lieber Freund. Ich wusste genau, wenn ich den ganz lieb bitte, wird er mein Drehbuch lesen. Aber der ist halt auch so aus der Branche mit so vielen geilen Tipps unterwegs, dass ich einfach weiß, okay, auf den ist Verlass. Dann kommt von Jessi, die hat einer Freundin, der Andrea, die arbeitet. Liebe Grüße, Andrea. Und liebe Grüße, Team von Basis Berlin. Wir haben den Nico kennengelernt und Mann, ich bin so schlecht im Namen merken. Basis Berlin ist ein Produktionshaus in Berlin. Die machen Großteil Sounddesign, die machen aber auch Kolorisation, also Farbgebung für Filme und Serien. Auch viel von Netflix. Also es ist ein großes Haus, ist ein beeindruckendes Haus. Die haben einfach gesagt, die hat mein Drehbuch gelesen, dieses Essay gelesen. Hat gesagt, ja cool, umsetzungswichtig, bla bla. Wenn der Mario Bock hat, das hat sie von sich aus an. Es ist nicht so, dass ich hingehe und frage und den Leuten auf die Eier gehe, weil ich bin ja eh nicht so ein Typ, der allen, ne, alle nerven will. Aber da sagt die Andrea, du, wenn du Bock hast, dann komm nochmal nach Feierabend bei uns vorbei, dann kannst du die Räume hier mal angucken. So, wie, was, wo? Was? Die kennt mich überhaupt nicht. Ne? Dann sind wir dahin, die haben da so eine Bar, haben mal ein Bierchen getrunken, so, haben gequatscht und dann wurden wir einmal, die Jessi und ich, einmal durch die Räume geführt. Und ich habe in diesen krassen Tonproduktion, ich mache auch viel Ton. Ich habe in einem Dolby Atmos Raum gesessen. Das ist für Filmemacher, ist das was ganz Großes. Also okay. Wenn man nicht für Filmemacher, sondern für Interessierte, ist das was ganz Tolles. Riesentechnik, Riesenräume und so abgeschottet und so. Also da sitzen halt die großen Leute und segnen Produktionen ab. Ne? In anderen Räumen werden Farben gemacht. Wenn du dich ein bisschen auskennst, wenn du heute einen Film siehst.
Hat ja mehrere Räume da, oder?
Die haben zig Räume. Das ist unglaublich, okay. Dieses Haus.
Also die haben quasi mehrere Kinosäle, Mini-Kinosäle.
Also ja, im Grunde ist es so, ne? Nur, dass die für verschiedene Zwecke ausgenutzt. Bei dem einen sind halt riesen Tonpanels, wo Ton gebaut wird. Ja. Bei anderen ist halt sehr viel, sind es relativ kleine Arbeitsplätze für Grading. Grading musst du dir vorstellen, wenn du einen Film heute siehst, dann guck zum Beispiel mal Blade Runner. Eigentlich reicht's, wenn du dir das Filmposter von Blade Runner 2049 anguckst. Da weißt du eigentlich, das nimmst du nicht so wahr, dein Hirn blendet das aus, aber da weißt du eigentlich, so eine Farben gibt's nicht. Mhm. Das heißt, jeder Film wirkt eigentlich erst, wie der Film soll, wie die Stimmung sein soll, wenn dem irgendjemand seine Farben verleiht. Weil was aus der Kamera rauskommt, ist ein stinknormales Bild. Manchmal sogar falsche Farben, manchmal sogar unschöne Farben, meistens aber sehr neutral, sehr langweilig. So, was da rauskommt, kannst du so nicht benutzen, kannst du keinem zeigen. Das ist so, selbst im TV würdest du das nicht ausstrahlen. So.
Okay.
Und jetzt kommt, die drehen, musst du dir vorstellen, die drehen einen Film, Netflix zum Beispiel, produziert einen Film durch, schneidet den, macht vielleicht sogar Ton, das weiß ich nicht, und gibt den dann einem Produktionshaus wie Basis Berlin. Und da setzt sich jemand hin und verleiht dem Film jetzt nach den Anforderungen, nach der Stimmung, nach dem, was sich das Studio vorstellt, da wird es Regieanweisungen geben, ohne Ende, denke ich mal, und verleiht den jetzt einen Look. Also quasi Farben, die, weiß nicht, zum Beispiel viele, viele Blautöne, viel Farbe rausgenommen und es wird ein gruseliges Bild oder ein mystisches, ne? Viel warme Töne rein und sowas und es könnte in der Wüste sein oder irgendwie mystisch oder irgendwie hell und fröhlich oder sowas, ne? Also die Dinge, die du im Fernsehen so siehst, die sind meistens das Ergebnis, nur was die Farbgebung angeht, von Stunden und Stunden und Stunden und Arbeit.
Wahnsinn.
So, und da sitze ich nur mit denen und die haben mir das gezeigt und ich die Arbeitsplätze gesehen. Also es ist der Kracher und das alles, ich weiß gar nicht warum. Warum zeigen die mir kleinen Penner? Ich bin gar nichts. Ne? Ich habe noch nicht einen Film gemacht. Aber die wissen, ich möchte das. Und irgendwie sind die, du merkst auch, dass die dafür brennen. Wenn du mit denen quatscht, das ist nicht so, dass sie sagen, ja, hier kannst du mal reingucken oder da. Sagen die, guck mal, hier machen wir das und so. Und hier machen wir das. Und hier ist cool. Also du merkst, die sind genauso wie ich. Ne? Die sind genauso interessiert und so. Obwohl die das schon ein paar Jährchen länger machen als ich. Ein paar Jahrzehnte länger manchmal.
Aber ich glaube, das brauchst du auch, ne? Also du brauchst diesen Drive, diese Emotionen, um das auch in so einen Film reinzukriegen. Ich glaube, wenn du da keinen Bock drauf hättest, ist alles nervt du eh irgendwie, dann spiegelt sich das in dem Film dann vielleicht auch wieder.
Ja.
Oder auch also nicht, das, weil du einfach rausgeschmissen
hast. Das ist auch ein schönes Ziel, finde ich.
Ja.
Also dieser Support in dieser Szene, der ist sehr schön, macht aber letzten Endes die Arbeit natürlich nicht weg. Weil was du sagst, genau dieser Aufwand, den wir hier betrieben haben, den muss ich halt auch noch machen. Das ist jetzt, wenn das Drehbuch dann wirklich final fertig ist. Dann geht das los mit Casting von Schauspielern.
Also genau, da wollte ich jetzt mal hin. Was für einen Umfang hat es? Also wir wissen jetzt, erstmal ganz vorne steht die Idee.
Ja.
Danach kam jetzt das Drehbuch, das ist fertig. Das habe ich auch verstanden.
Vielleicht, wenn man einen zeitlichen Rahmen setzt, wird das vielleicht klar. Also ich gehe davon aus, dass dieses Jahr vergehen wird, bevor der fertig ist.
Okay, wow. Weißt du, weißt du oder willst du darüber sprechen, was so finanziell dort so ein Ding.
Das wüsste ich auch gern.
Okay.
Also ich weiß mittlerweile.
Hast du so ein Minimum, wo du sagst, das wird es mich auf jeden Fall kosten?
Ja, 10 Euro. Nee, ich weiß, der Paul zum Beispiel hat mir gesagt, dass die Key-Faktoren erstmal wichtig sind und die geben auch Ausschlag darüber, was der kostet. Letzten Endes ist die Frage, wo bringst du Schauspieler, Gäste und Team unter? Diese Unterbringung wird irgendwie Geld kosten.
Zelt.
Irgendwie. Ist auch mein, aber Zelt ist mir ein bisschen teuer.
Okay. Also.
Und das zweite Feldbett. Ist, und das ist ohne Scheiß, so einfach ist es, das zweite ist, Geld wird draufgehen für Fressen. Und da kannst du nicht bei drei Drehtagen dreimal Döner bestellen, musst die Leute ordentlich geil verpflegen, weil ohne Mampf kein Kampf. Das hat man bei der Feuerwehr schon immer gesagt. Also du kannst sie weder mit schlechtem Essen abspeisen, noch gar nicht, sondern die müssen ordentlich cool verpflegt sein. Die müssen über das Essen sprechen, als gäbe es nirgendwo was Besseres. Das Wirklich? Ist wichtig.
Wirklich?
Du hast halt, es geht da viel um Stimmung und Befindlichkeiten. Die Leute, gerade die Schauspieler, die müssen sich in diese Situation reindenken und sowas. Das können die nicht, wenn sie noch im Kopf haben, Alter, welchen Fraß muss ich denn hier tragen? Und ich will auch von meinem Team nicht, dass die Schwerstarbeit, du hast es heute erlebt an der Kamera,
ja.
Dass die Schwerstarbeit an Kamera, Ton, Angeln und sowas auch schwer oder Maskenbilder oder sonst was, Setbauer. Ich will nicht, dass die schwere Arbeit machen und dann dafür aus der Gulaschkanone, weißt du, kann lecker sein, muss aber nicht. So.
Verstehe.
So, das sind Faktoren. Und der dritte Faktor ist, was machst du mit dem Film, wenn der fertig ist? Ich weiß noch, wenn wir da jetzt, es ist ja mein erster Film, ich erwarte jetzt nicht, dass wir einen Blockbuster draus machen. Aber angenommen, der ist vorzeigbar, der Film, und man räumt da ein gewisses Maß an ästhetischem Fürsprechen ein, dann würde ich den natürlich gerne auf dem einen oder anderen Festival einreichen. Warum nicht?
Ja.
Einfach nur, um mit den Leuten in der Branche in Gespräch zu kommen. Es gibt Filmfestivals, gerade für Kurzfilm. Kurzfilm ist ja kein Format, das im Fernsehen ausgestrahlt wird oder irgendwie, was unglaublich viele Leute gucken, weil sie interessiert sind in Kurzfilmen. Das ist eigentlich jetzt nicht das Standard-Guckformat.
Aber warum gibt es dann überhaupt Kurzfilme?
Genau, Kurzfilm ist in meinen Augen, aber das ist jetzt bis jetzt nur meine Meinung, Kurzfilm ist so eine Art Visitenkarte, Aushängeschild dafür, wer du als Filmemacher bist, wie dein Stil ist. Und ich glaube, es ist so das Hallo in der Branche zu sagen, guck mal, das kann ich. Und die Branche entscheidet dann, was heißt die Branche, die anderen Leute, die das auch machen, die entscheiden dann, kannst du was oder nicht? Und dann ist nämlich meine große Frage bei so einem Festival, wo das dann gesehen wird, ich komme mit den Leuten in Kontakt, was sagen die darüber? Also du kriegst halt wahrscheinlich von einem Publikum, kriegst du im Prinzip nur begrenzte Informationen. Verwirrt der Film? Hast du offene Fragen? Kann man immer fragen, wenn jemand ganz normal ist und einen Film sieht. Mhm. Und es ist auch wichtig für die Logik oder so. Aber zum Beispiel stilistische Mittel, die Kolorisation, also die Farben im Film oder das Kameramovement oder das Storytelling oder so. Das sind Fragen, die kannst du jemanden, der nicht aus der Branche kommt, nicht stellen. Dafür musst du mit Fachleuten zusammenkommen. Und von denen lernst du halt auch am meisten.
Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, also also ich glaube, wir haben alle verstanden, so unfassbar komplex. Mhm. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt schon gebraucht?
40 Minuten.
Also wer Bock hat, geht einfach. Ansonsten wer
Bock hat, geht einfach. Kannst du es ja mitnehmen.
Und wer interessiert ist, bleibt einfach dran. Weil ich bin so ein bisschen hooked. Also das ist unfassbar komplex. Können wir mal so die Liste von oben nach unten durchgehen? Was ist alles Bestandteil? Also um dir meine Frage irgendwie zu erklären, weil sie auch schwierig gestellt ist. So, du brauchst Schauspieler, du brauchst Essen, du brauchst, also können wir mal so eine Inventarliste machen, in Anführungsstrichen, ne? Was musst du alles denken? Jetzt habe ich's. An was musst du alles denken? Was musst du alles berücksichtigen? Wo musst du dich alles kümmern, damit so ein Film überhaupt ein Film wird? Also mal so, weißt du, diese Komplexität interessiert mich übelst.
Also ich glaube, einfach zu sagen ist,
sorry.
Meine Aufgabe ist ja letztens, ich schreibe das Drehbuch und ich führe Regie. Das heißt letztendlich, und ich bin letztendlich auch Produzent, also muss mich darum kümmern, wer finanziert das Ding und wie kriegen wir das alles unter einen Hut. So. Und das heißt letzten Endes auch, dass alles andere, was zu besetzen ist, müssen irgendwie Leute machen, die ich dazu holen muss. Das heißt, ich brauche Personal. Ich brauche also eine Crew. Ich kann einen Film nicht alleine machen. Ne? Manche Corporate-Drehs kann ich ja mit Run and Gun mit der Kamera alleine machen. Das geht da nicht. Sondern ich brauche eine Crew. Ich brauche jemanden, der Kamera macht. Ich will auch nicht Kamera führen. Ich will einen kleinen Regiemonitor haben, wo ich sitze, irgendwann sage Action oder ein Bitte und was man sagt.
Okay.
Dann läuft die Handlung und ich sehe im Bild, was der Zuschauer später sieht. Weil nur so kann ich ja beurteilen, okay, das ist jetzt geil oder nicht. Sondern das heißt, alles andere, was da passiert, na klar heißt Regie, nach meinem Willen muss es funktionieren, wenn auch gleich ich wissen, was die anderen denken. Also es soll schon eine Gemeinschaftsproduktion werden. Ich dränge da auf Zusammenarbeit. Ne? Aber alles andere müssen Leute machen. Ich brauche also eine Crew, ganz wichtig. Ich brauche einen Kameramann, Kamerafrau, irgendwas. Ich brauche jemanden.
Viele?
Eine. Ich glaube, eine Kamera. Wie gesagt, ist es ein Kurzfilm und ich will es nicht übertreiben. Ich bin schon froh, wenn ich eine Kamera unter einen Hut kriege. Ne?
Wir wissen es ja nicht.
Genau.
Okay, richtig. Also.
Ich brauche einen, man sagt mein Film, einen Oberbeleuchter, also jemanden, der sagt, wie beleuchten wir diese Szene. Es ist meistens so, du hast für viele Teile im Bild ein Department, also jemanden, der Ahnung hat. Ja. Und du als Regisseur sagst, beschreibst dem, was du erreichen willst.
Ah, okay. Weil ich muss überlegen, mit seiner Kompetenz, wie setze ich das um?
Okay. Wenn ich einem Oberbeleuchter sage, pass auf, ich will eine mystische oder eine intime Szene, wo eine Figur in sich gekehrt, in einem Drama, in einem ganz kleinen Kosmos, ganz winzig zusammensinkt, dann wird mir der Oberbeleuchter, wenn er gut ist, wahrscheinlich ein Setup empfehlen, wo irgendwie in diese Richtung Licht fällt und der Rest vom Raum sehr dunkel wird, damit man das unterstreicht. Gleiches wird der DOP, also der Kameramann heißt es bei uns in Deutschland, wird der wahrscheinlich sagen, okay, dann filmen wir aus dieser und dieser Perspektive mit der und der Linse in die und die Richtung und gehen mit diesem Movement ran, also wie bewegt sich die Kamera, ne? Das müssen zum Beispiel, deswegen sind meistens die am Set, die nächsten Leute des Regisseurs, sind eigentlich der DOP, der Director of Photography, bei uns heißt er Kameramann. Mhm. Glaube ich zumindest, dass er Kameramann heißt. Das ist hier ein ganz diffiziles Thema, Kameramann und Operator, das sind Unterschiede. Es gibt immer jemanden, der bedient nur die Kamera und es gibt jemanden, der sagt, wie bedienst du die, was machst du damit, wie stellst du die ein, welche Frame, wie sieht das Bild aus, wie bewegst du die Kamera. Ja. Das ist ein Unterschied. Aber die nächsten Leute sind eigentlich der DP und der Oberbeleuchter.
So. Okay.
Und in meinem Fall würde ich jedenfalls so machen, wäre es auch der Komponist. Ich hätte übelst gern jemanden dabei, der schon musikalisch am Set sagt, guck mal, wenn wir so in dem und dem Rhythmus machen, dann kommt das musikalisch noch geiler raus. Das ist einfach, das machen ein Christopher Nolan und ein Hans Zimmer teilweise so. Voll krass. Also die beiden brauche ich schon mal.
Okay, dann brauchst du Masken-Dings, hast du vorhin erwähnt?
Na, warte, die Crew ist ja noch nicht fertig. Brauchst jemanden, der Ton macht. Du musst irgendwo ein Mikro in die Nähe bringen, weil was ich mir nicht leisten kann, ich kann nicht einen ganzen Film hinterher synchronisieren lassen. Also nochmal mit Sounddesign, alle Dinge, die im Bild passieren, nochmal tonal nachbilden. Ich kann nicht Sprecher holen, die Stimmen nochmal einsprechen. Also das ist krass, das geht für einen Kurzfilm nicht. Das heißt, wir werden direkt am Set, das ist nicht immer so, ne? Ein richtiger großer Film wird gerne mal produziert mit nur Bild. Die nehmen zwar Ton auf, aber du hast meistens so viel Störgeräusch. An der Küste zum Beispiel, wenn übelst Wind ist.
Ja.
Glaubst du, dass die Leute dazu verstehen sind? So wie du es dann später hörst? Nee, das wird im Studio schön nachsynchronisiert. Weil du kriegst ein Mikro nicht so nah ran, dass der Wind keine Rolle mehr spielt. Das wird schon irgendwie gehen und ganz oft machen die es auch. Ganz oft machst du dann aber auch hinterher eine Neusynchronisierung und dann wird das einfach nachvertont.
Ach krass.
Wenn man das Geld hat, keine Frage. Und die Technik natürlich, ne? Das heißt, also ich brauche jemanden, der Ton macht. Ja, ich brauche Massenbilder. Ich brauche Schauspieler. Das wird krass.
Ja. Das wird. Wie viele?
Es sind tatsächlich 13 Rollen zu besetzen, wenn gleich nicht alles, also nicht alles mit Schauspielern. Da sind auch Komparsen und Statisten bei, das ist relativ einfach. Aber wir brauchen zum Beispiel 1, 2, 3 schon Hauptdarsteller, die ich gerne mit Schauspielern besetzen, mit richtigen Schauspielern. Aha. Wir werden eine Laiendarstellerin bei haben, vielleicht sogar zwei. Und da ist für mich zum Beispiel auch die Frage, kriegt man das vereint? Oder überspielen dann die richtigen Schauspieler die Laien? Vielleicht ziehen die aber auch mit. Also das wird so ein Prozess, da bin ich wirklich gespannt. Aber das ist so der Weg, den wir gehen werden.
Ist das in der richtigen Welt? Also in der Filmwelt?
Okay. Soweit, ich habe noch keinen Kontakt zu Schauspielern. Das ist jetzt, wenn das Drehbuch fertig ist, geht das Casting los. Und dann kann ich mit Schauspielern sprechen. Mhm. Das wären aber eher
dann
das.
Kannst du so eine Frage denen auch stellen?
Es wird so eine No-Budget-Produktion oder wenig. Ich kann denen wahrscheinlich keine Gage zahlen. Es geht eher um Unterbringen und Essen und so. Das wären, denke ich, Studenten sein, so. Ne? Weil ich bin nicht so weit, dass ich große Schauspieler engagieren kann. Jetzt bläst das ganze Budget so oft, kann ich mir gar nicht leisten. So. Aber das werde ich alles brauchen. Dann gibt's noch Bühnenbauer, Setrunner, also Leute, die einfach da helfen, wo es gebraucht wird. Und
das kann ich machen.
Ja, also ohne Scheiß, da gibt's so viele Sachen für Leute, die gar keine Ahnung haben vom Film, weil es wird einfach eine geile Zeit. Da arbeitet ein Team. Ich nehme an, wir werden so 3 Drehtage haben. Und da wird ein Team sich treffen und arbeiten und zusammen was Großes auf die Beine stellen. So wird's sein. Und das ist schon geil, am Ende dann zu sehen. Für die meisten ist es ja wirklich dann ein 3-Tages-Ding. Und die sehen dann ein halbes, dreiviertel Jahr später, sehen die auf einer Leinwand, was rausgekommen ist. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend für alle, die bei sind. Weil es gibt ja nur eigentlich 2 Leute, die den Film von A bis Z begleiten. Und das sind quasi ich als Regisseur und ich mache auch das Editing, weil hinterher brauchst du eigentlich Leute, die dann den Schnitt machen, die Farben machen. Übrigens hat mir auch da Basis Berlin Hilfe angeboten beim Farben machen. Mhm. Ich meine, ich bin ja nun wirklich gar keiner. Und die sagen, wenn du Fragen hast, kannst du hier fragen. Wie geil ist das denn? Also wirklich Profis fragen, ne? Weil Kolorisation, es gibt nicht umsonst Leute, die sind Koloristen, die machen nur das. Hochbezahlte Leute, die machen nur das. So, das ist schon wirklich, schon das ist Kunst. Auch, ne? Das ist richtig Kunst. Das ist es. Und dann ganz am Ende auf einer Leinwand, und das andere ist der Komponist.
Ja.
Weil so früh ich den Komponist einbinden kann, desto mehr der weiß, desto herzlicher wird diese Musik da reinpassen. So, das ist einfach geil. Ansonsten ist es für alle anderen immer nur so ein kurzes Ausschweifen und dann das wird sein.
Du wirst vielleicht noch gar nicht so richtig auf die Frage antworten können, aber mich interessiert mal dein Gefühl dafür und ich glaube, das wirst du haben. Wir sprachen vorhin darüber, wir haben so 2, 2,5 Stunden aufgenommen für einen 3-Minuten-Film. Mhm. Was denkst du, wie viel nimmst du dort für den Kurzfilm auf und wie groß wird die Datenmenge?
Oh, weia.
Erste Frage, ich habe gleich noch eine zweite. Was schätze? Also wir hören uns diese Folge an, wenn es passiert ist, und gleichen es mal ab.
Genau, das ist wirklich gut. Also Datenmenge auf jeden Fall Terabyte-Bereich, weil wir nur mit einer Kamera und nur mit der Red drehen. Ich kann es nicht sagen, weiß ich nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Es ist ein Kurzfilm. Ich weiß gar nicht, wie viel Material wir. Das ist so ein Lernprozess. Ich kann es mir nicht
was
mal.
Was denkst du, wie viele Stunden nimmst du auf?
Ich könnte noch nicht mal sagen, ob es Stunden werden, weil es ja immer so kurze Szenen und so kurze Takes sind. Ich glaube, es wird gar nicht in der Menge und der Länge so viel Filmmaterial. Also es ist jetzt nicht so, wie wenn wir heute 2 Stunden durchlaufen lassen. Mhm. Das ist eigentlich eher mal so, die Kamera läuft so ungefähr 1 Minute. Mhm. Und dann machst du vielleicht noch einen 2. Take. So, und dann wird erstmal umgebaut eine ganze Weile. Ziehst du irgendwo hin um, baust eine Kamera um, baust das Licht um und so weiter. Also ich glaube, das wird gar nicht so die Riesenlänge. Ja. Datenmengen produziert die Red einfach von Hause aus.
Ja.
Das macht die so. Aber ich will unbedingt auch mal mit einer Cinema-Cam das ganze filmen, um zu wissen, aus einer Kamera, was kommt da raus. Ja.
Okay. Zweite Frage. Da ist sie wieder. Ah, sie war nämlich weg.
War mal kurz weg.
Ja, sie war kurz weg.
Du kommst wieder zur Tür.
Bleib hier. Was denkst du, wie lange schneidest du dann danach? Also wie lange dauert das Editing?
Das würde ich auch gerne wissen. Also Editing, glaube ich, an sich wird gar nicht so ewig lange sein, weil ich glaube, der Schnitt, dadurch, dass man sich, das ist halt das Geile, dadurch, dass man sich vorher so viel im Kopf macht.
Wird das wahrscheinlich sogar optimal.
Nee, das auf keinen Fall. Weil das ist nämlich auch so ein Denkfehler, den man hat. Aber das ist, glaube ich, bei keinem Film so, dass man ein Drehbuch schreibt, sogar eine Shotlist, manchmal sogar Storyboards macht, also den Film schon aufmalt. Mhm. dann drehst du ihn genau so ab und stellst im Schnitt fest, funktioniert nicht.
Scheiße.
Wer Oppenheimer gesehen hat, der weiß, was ich meine.
Also, inwiefern?
Es gibt Filme, die sind so verschnipselt, die werden hinterher so umgeschnitten, dass die überhaupt in irgendeiner Art und Weise logisch werden. Und Oppenheimer war so ein Beispiel. Also, aha, da hast du, wenn du schon mal selber Schnitt gemacht hast, dann hast du gemerkt, dass viele Szenen, die, das kann so nicht gelaufen sein. Das kann nicht funktionieren. Weil da sind manchmal Anschlussfehler oder so, wie soll ich das erklären? Nicht Anschlussfehler. Da waren manchmal so Story-Sachen, da weißt du, die hätten in tausend Reihenfolgen gedreht werden und nicht funktionieren können und so.
Ja.
Und dann dreht sich der ganze Film ein paar Mal. Also, er hat so ein paar Wendungen, wo du denkst, Alter, wenn du die jetzt aber nicht gemacht hättest, dann würdest du gar nicht mehr wissen. Ich fand Oppenheimer von der Story her war jetzt gar nicht so mein Ding. Natürlich war der krass geil gemacht, aber der hatte so ein paar Twists, wo ich dachte, Alter, wenn ihr die Szene jetzt nicht noch da reingepackt hättet, hätte ich gar nichts mehr verstanden. Und das müssen die im Schnitt gemacht haben. Also, da denke ich mir, Alter, Glück gehabt. Also Editing ist nochmal, da kann sich der ganze Film ändern. Editing ist wirklich nochmal der Moment, wo du ganz viel Macht hast. Ist ja bei normalen Videos schon so. Was retten wir hier alles im Schnitt? We fix that in post. Diesen Satz gibt's vom Filmset. Wir beheben das in der Post-Production, also im Nachgang der Produktion.
Ah, okay.
Ganz, ganz bekannter Spruch also da passiert wirklich nochmal ganz, ganz viel Magic. Dann machst du den Schnitt, schickst es weg, dann kommt der, wenn der Rohschnitt durch ist, dann kriegt der Komponist das. Und entweder zur selben Zeit oder danach, ich denke, es wäre sogar sinnvoller mit der Musik zusammen schon, dann kommt die Kolorisation. Also dann kommt ja nochmal dieser ganze Prozess, wir färben das ganze Ding ein. Da weiß ich selber noch nicht, welche Reihenfolge Sinn
macht. Ist das krass.
Ja. Und der Prozess, also man sagt bei einem Hollywood-Film 2 Jahre vorher, dann 30 bis 90 Tage Produktion und dann nochmal 2 Jahre hinterher. So.
What?
Also die Produktion selbst, deswegen sagte ich gerade, diese 3 Tage Produktion, die machen den kleinsten, 5%, die machen den kleinsten Teil vom ganzen Film aus. Alles andere passiert davor, ganz viel überlegen. Eigentlich wie bei uns, ne? Strategie bauen für ein Unternehmen, passiert ganz viel davor.
Das stimmt.
Und danach Ausspielung, da sitzt du auch ewig, baust
auch das stimmt,
Incentives, machst Editing, bevor das alles ausgespielt wird. Dauert alles ewig, beim Film genau das Gleiche. Deswegen meine ich, also ein Jahr, glaube ich, wird vergehen, bevor der fertig ist. Hoffe ich. Ich hoffe, dass es...
Also, weiß ich. Ich denke, ich spreche da für uns alle. Wir drücken dir da die Daumen, dass dein Wunsch da genauso in Erfüllung geht auch.
Danke,
dass du da deine Erfahrungen mitnimmst. Dass du hier und da vielleicht auch mal ins Struggeln kommst und du dadurch ganz anders angetrieben bist und
schon passiert.
Und sehr schön. Und ansonsten sind wir alle mega gespannt und freuen uns darauf, wenn der Film veröffentlicht wirst, auf dem Hof eine Leinwand aufbaust, den Grill anmachst, Kasse Bier hinstellst, schöne und uns Idee. Alle einlädst und uns den vorstellst.
Hier wär mir der Ton zu schlecht. Ich glaube, ich würde einen Kinosaal mieten. Man, also jeder Filmemacher will auch sein Kino mal im Kinosaal sehen.
Von mir aus auch.
Sein Film in einem Kinosaal sehen. Das wäre
dann
geiler. Also gibt gar keine andere Premierenmögliche. Das Ding ist, du kannst halt, wenn der auf privat können wir das machen, aber wenn der auf Festivals eingereicht wird, darfst du ihn gar nicht veröffentlichen.
Ach so.
Die müssen immer exklusiv, die dürfen immer nur auf den Festivals laufen und danach kannst du ihn zeigen. Aber wie gesagt, so weit sind wir noch lange nicht.
Na gut, da kommen wir ja noch hin, oder?
Mal gucken, schauen wir mal. Aber das ist die Mission. Übrigens, wenn das fertig ist und das ganze Ding ist durchproduziert und ist zu was geworden oder sowas, dann werde ich meine Bezeichnung online überall ändern, dann werde ich mich überall ganz stolz Filme machen. Also wirklich ganz stolz Filme machen nennen. Und dann kann mir keiner sagen, du machst doch Werbevideo.
Du kannst dich dann nur Filmmacher nennen. Nicht Filmemacher.
Du bist so ein blöder Penner. Jetzt spiel's nicht runter. Nur weil ich nur einen gemacht habe, meinst du?
Ja.
Dann produziere ich dabei einen zweiten, irgendwas ganz Kleines.
Ich kommentiere dann da drunter.
Du bist schlecht.
Streich es eh weg.
Ja.
Es war nur ein Film.
Ich mach das in Klammern. Nein, ich werde, aber es ist.
Dann werde ich noch da drunter schreiben. Außerdem war es nur ein Kurzfilm. Du bist ein Kurzfilmmacher.
Das ist egal.
Okay. Ihr merkt, das ist nur Spaß.
Aber es ist ja noch ein Weg. Gucken wir mal.
Wir sind durch, oder? Es war eine spannende Folge.
Übelst durch.
Wenn jetzt,
wie viel Zeit vergangen? Was ist denn hier los?
Wenn ich mir so deine Sound kennt, klar kennt ihr das. Ihr habt schon ganz oft die Videos und Fotos gesehen, wenn wir hier drin waren. Wenn ihr so diese Sound, wie heißt denn das eigentlich?
Die Waveline.
Die Waveline. Die Sprachlinie seht, dann seht ihr, Marius oben ist ganz viel gesprochen, also ganz, ganz viele Ausschläge. Und ich heute nur sehr punktuell natürlich. Aber gut, ich muss euch jetzt hier nämlich gerade noch so ein bisschen bei Laune halten, weil der Marius gerade aufgesprungen versucht hier krampfhaft irgendwas hinzukriegen. Und solange müsst ihr mir beim Sabbeln zuhören, weil er braucht diese Live-Spur gerade und versucht das jetzt irgendwie in eine Aufnahme zu bringen. Jetzt versucht das dritte Mal inzwischen. Ja, jetzt drückt er wieder den Knopf. Ja, ihr müsst mir zuhören. Ich habe keinen Bock mehr. Jetzt sagt Tschüss, Mario.
Warte. Ich habe jetzt ein Bild gemacht, damit ihr mir das glaubt, das kommt super. Jetzt als Status. Aber wenn du das hörst, ist es schon 5 Wochen her, also scheißegal.
Ist doch scheißegal.
Ich mach's trotzdem.
Ist doch scheißegal. Hauptsache.
Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe niemanden gelangweilt und wenn doch, ist mir auch egal. Bleibt, folgt, geht auf LinkedIn, folgt mir da oder auf Insta, keine Ahnung. Bei Insta ist ich Iha Media und auf LinkedIn ist Mario Koch. Da findet ihr mich. Und da werde ich teilen, was zu teilen ist. Über dieses Filmding. Das muss kommen. Das wird gut. Das wird gut. Und danke nochmal an alle, vielleicht, wen ich jetzt vergessen habe, ist so krass, ist so viel Unterstützung, so viel Hilfsangebote aus der Branche. Jeder, der dabei ist, ganz, ganz lieben Dank. Jetzt schon. Punkt. Tschüss. Bis nächste Mal.